Die hatten damals die Welt untereinander aufgeteilt im Vertrag von Tordesillas. Haben grob gesagt, Spanien kriegt die Nordhalbkugel, Portugal die Südhalbkugel.
Wann war das?
Das war, der war 1493, der Vertrag von Tordesillas. Und darum ist beispielsweise Brasilien portugiesisch gewesen, ne? Weil das auf der Südhalbkugel ist. Und darum sprechen die da bis heute portugiesisch. Und die sind dann eben unten um Afrika rum nach Asien, was ja viel schneller ging. Aber das wusste man ja nicht, bevor man es nicht ausprobiert hat. Denn Magellan hat selber gar nicht überlebt die Weltumsegelung. Aber da Kano ist erst nach 3,5 Jahren dann wieder angekommen in Europa. Also da ging es doch deutlich schneller einfach um Afrika rum, wie es die Portugiesen gemacht haben. Und die haben dann ein Stützpunktsystem in Asien errichtet zum Schutz ihrer Handelsbeziehungen, ähnlich wie die Venezianer eben schon 500 Jahre vorher. Mhm. Den Estado da India hieß das, Indisches Reich, war ein reines Stützpunktsystem. Und als Eingang haben wir für diesen Raum Lissabon und Kulturaustausch. Darum ging es uns in dem Kapitel, wollten wir einmal zeigen, wie die gegenseitige Prägung auch gewesen ist. Und wir wollten zeigen, es gab nicht nur Kulturen, die Europa unterjochen konnte, sondern in Asien gab es eine Kultur, die sagte, die Europäer sind die Barbaren. Ja. Weil in Asien waren die viel weiter damals. Ne? Und das haben wir, da haben wir als Inklusionsstation eine kleine Pagode. Und da kann man einige Objekte anfassen, die es eben zuerst in China gab. Das ist Toilettenpapier. Okay. Gab es schon im 16. Jahrhundert in China, Papiergeld, Nudeln stammen auch aus China oder gab es in China viel früher als in Italien. Tee weiß man und Gewürze, das weiß man auch, haben wir aber auch drin und Porzellan ist natürlich auch bekannt. Aber damit man das mal sieht, also da war eine Hochkultur, der wir viel abgucken konnten.
Ja, Porzellan und, das kennt man.
Genau. Und hier haben wir zwei Figuren im Eingangsbereich, die sind vielleicht schöne Beispiele auch zum Beschreiben. Weiß nicht, ob ich das machen soll oder die Besucher später. Da haben wir auf der einen Seite eine chinesische Figur, die einen Europäer darstellt, eine Bronzefigur. Und auf der anderen Seite eine europäische Figur, die einen Chinesen darstellt.
Ah, okay.
Und das Spannende ist, dass die sehr ähnlich sich sehen. Die tragen nämlich eine fast identische Kopfbedeckung.
Okay.
Die Augenpartie ist auch identisch. Also keine schmalen Schlitze bei den Chinesen, wie man es so kennt. Das haben die nicht. Und der Umhang des eigentlichen Europäers ist absolute Mode in China damals gewesen im 16. Jahrhundert, trug man wirklich nicht in Europa und auch die riesigen Ohrringe, die der trägt, trug man eher in Afrika als in Europa. Und gegenüber der vermeintliche Chinese, der trägt eben nicht so einen schönen Umhang, wie er in China üblich wäre, sondern eher so eine Art Morgenmantel. Okay. Also lediglich die Schuhe und die Hosen, die sind halbwegs typisch. Und das haben wir deswegen gemacht, weil wir zeigen wollten, das Bild vom anderen ist immer vom eigenen auch geprägt, woran man gewöhnt ist, ne? dass man zum einen das zeigen will und zum anderen wollte man exotisch auch so ein bisschen sein und da hat man gar nicht so genau geguckt, stimmt das eigentlich, sondern hat irgendwas, was einem irgendwie anders vorkam, hat man dann reingelegt.
Ah ja.
Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Im 17. Jahrhundert war das goldene Zeitalter der Niederlande und das deswegen, weil sie im Schiffbau so führend waren, dass sie eben eigentlich die große Seemacht dann des 17. Jahrhunderts waren. Und das ist maßgeblich vorangebracht worden von der Vereinigten Ostindien-Kompanie. Das war eine Handelsgesellschaft. Und da haben wir hier in der Mitte stehen ein großes Werftmodell der Werft der Ostindien-Kompanie. Und die wirkt so ein bisschen, als wäre sie wie die venezianische, aber in 3D. Ne? Weil hier ist es ein Modell. Bei Venedig war die Werft als Zeichnung zu sehen. Also das steht mitten im Raum. Und hier kann man dann auch mal Taue anfassen. Man kann Schiffsknoten selber ausprobieren und machen. Man sieht Navigationsinstrumente, Schiffbauwerkzeuge und Ähnliches. Und wir haben das an der Geschichte von Zar Peter, zeigen wir das, wie wichtig die Niederlande eben für die Seefahrt waren. Zar Peter, der russische Zar, hat sich als Lehrling getarnt, Peter Michailowitsch, nach Amsterdam begeben im 17. Jahrhundert, um das Schiffbauerhandwerk zu lernen. Und dann haben wir hier eine Abschrift seines Lehrzeugnisses, wo also genau angegeben ist, was er alles beherrscht an Schiffbautätigkeiten, und haben einen Lotstein, den er selber gefertigt haben soll, und ein Gemälde, wo er selber auf dem Segelschiff zu sehen ist, wie er das Schiff, was er mitgebaut hat, präsentiert. Mhm. War alles ein bisschen Schwindel, weil der gar nicht mehr da war, als das eingeweiht wurde, aber es ist eine wunderbare Geschichte, um zu zeigen, welche Bedeutung das eben hatte. Und bis heute haben die, deswegen haben Amsterdam und St. Petersburg enge Verbindungen. Amsterdam ist die einzige Stadt in Europa, die eine Dépendance der berühmten Eremitage hat, diesem großen Kunstmuseum in St. Petersburg. Und da ist ein ganzer Raum nur dieser Geschichte Zar Peter und Amsterdam gewidmet. Ja. Also das ist eine ganz schöne Geschichte. Und dann haben wir Alltagskultur auch von Seeleuten. Wir haben zum Beispiel einen Lederschuh, der gefunden wurde in einem Wrack. Den haben wir deswegen gezeigt, weil er einen ganz großen Absatz hat. Und das brauchte man, um in der Takelage, ne, sich hoch bewegen zu können, um da Halt zu haben. Ne. Dann haben wir Löffel da drin. Das Sprichwort, den Löffel abgeben, kennen Sie vielleicht, das kommt von den Seeleuten. Jeder Seemann, egal ob einfacher Matrose oder Offizier, hatte einen Löffel, und den hat er wirklich erst abgegeben, wenn er tot war.
Okay.
Also vorher nicht, daher kommt das. Mhm. Aber auch, die haben selber genäht, die hatten Kämme zur Hygiene, also weniger, um sich die Haare schön zu kämmen, als um die Läuse daraus zu bekommen. Darum ist er auch sehr engmaschig, der Kamm. Mhm. Und solches haben wir. Und wir haben einen Original-Schiffszwieback, der 200 Jahre alt ist. Schiffszwieback ist aus Weizen gemacht, darum hält er sich so gut. Also wenn er nicht feucht wird, hält er sich ewig. Und der hat sich in dem Fall erhalten, weil ein Seemann sich den vom Mund abgespart hat und hat den Namen seiner Liebsten reingeritzt und ihr den zukommen lassen als Liebesbeweis. Mhm. Und so hat er sich erhalten. Also das ist
noch
so
nicht zu staubverfahren.
Die Vielfalt. Nee, der sieht ganz gut aus.
Nee. Nein, weiß ich nicht.
Eine Ecke ist so ein bisschen angeknabbert, das waren wir aber nicht. Das war schon aus London, aus dem National Maritime Museum. Aber mein Kollege, der den Raum gestaltet hat, sagt, wenn man das in Wasser tunkt, ist das immer noch gut essbar.
Okay. Wie heißt die Liebste denn?
Die heißt Fräulein Blackett.
Fräulein
Blackett aus Berwick.
Okay.
Sie hat das am 13. April 1794, diesen Zwieback, bekommen. Das ist da eingeritzt. Genau.